zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb begrüßt Sie Christine Hein-Moosbrugger. Heute wieder mit einem sehr persönlichen Lebenszeugnis innerhalb der Reihe Lebenslinien. Wie Gott meinen Schmerz vergoldet hat. Darüber sind wir heute im Gespräch mit Frau Melanie Oetting. Sie ist die Gründerin von Family Homes. Melanie Oetting gründete 2018 das Netzwerk Family Homes und ist seitdem Herbergsmutter im ersten Family Home in ihrem Zuhause bei München. Seit Ende 2022 ist sie nun Vollzeit für das Netzwerk tätig. Zuvor arbeitete sie als Krankenschwester in einer internistischen Facharztpraxis und hat ein Studium der Sonder- und Heilpädagogik abgeschlossen. Ihre Leidenschaft ist zusätzlich noch der Sport bzw. ihre freiberufliche Tätigkeit als Tennistrainerin und ab diesem Sommer eine Neuheit, wird sie auch offiziell Pilgerreisen begleiten. Herzlich willkommen hier im Studio, Frau Oetting.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist eine große Freude und Ehre.
Noch zur Person. Melanie Oetting ist Mutter von 4 Kindern. Über eines ihrer Kinder, über ihren Sohn Severin, geht es in der heutigen Sendung in besonderer Weise. Denn im Juni letzten Jahres musste Melanie Oetting von der Polizei, die an der Haustüre geklingelt hat, erfahren, dass ihr Sohn tödlich verunglückt ist. Wer schon einmal einen plötzlichen Todesfall in der Familie erleben musste oder ein anderes schreckliches Schicksal erleiden musste, kann vielleicht erahnen, was das bedeuten kann. Wie der Weg von Melanie Oetting nach dieser Nachricht über den Tod ihres Sohnes ausgesehen hat, wie sie damit immer mehr umgehen konnte und wie Gott schlussendlich wie an einem Ostermorgen durch das Licht seiner Auferstehung ihren Schmerz vergoldet hat, darüber sprechen wir in der heutigen Lebenshilfesendung. Ja, schön, dass Sie da sind, Frau Oetting. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Family Homes. Was hat Sie zur Gründung bewegt? Ganz kurz vielleicht.
Ja, ich war damals in einer wieder schwierigen Situation des Lebens, nämlich das Ende meiner Ehe. Und in dieser Verzweiflung und Not habe ich auf Gott gebaut und habe ihm gefragt, wie geht's mit mir weiter? Schau das an, es ist doch furchtbar traurig. Und da habe ich eine ganz leise Stimme in einer Gebetszeit gehört, dass mein Haus ein Haus des Gebetes werden soll. Und dieser Stimme habe ich Gewicht gegeben. Die war unauffällig, aber doch sehr konkret in meinem Herzen. Und dann habe ich geschwiegen und von Gott erwartet, dass er mir erklärt, was das bedeutet. Und so innerhalb eines Jahres habe ich dann verstanden, wie dieses Konzept aussehen kann mit meinem Haus und habe mich dafür vorbereitet und das Haus ausgestattet. Und so ist dann eben ein Gebetsraum und ein Gästebereich entstanden. Und ich habe eröffnet Ende 2018 und habe die Hoffnung gehabt, dass das angenommen wird, das Konzept, und dass Gott sich verherrlicht in diesem Schmerz. Und seine Treue ist gegenwärtig.
Ja, wir hatten ja schon, eine Sendung über Family Homes, und in Corona-Phasenzeiten war das etwas schwierig natürlich. Wie sieht, ganz kurz noch ein Satz dazu, der momentane Stand von Family Homes aus?
Gut, wir wachsen in allen Bereichen, wir vernetzen die Gebetsräume, wir initiieren sie und sie sind auch besucht. Und freuen uns, dass wir feststellen, dass das Konzept zunehmend angenommen wird.
Ja, wir haben jetzt gehört, Gott hat Ihren ersten Schmerz, von dem Sie gerade gesprochen haben, schon vergoldet. Das heißt, eigentlich muss man sagen, Gott durfte es durch Sie wirken, weil Sie offen für ihn waren. Und jetzt ist es aber so, am 2. Juni 2023 mussten Sie eine schreckliche Nachricht hören, aber eben, wie schon angesagt, weil ihr Sohn tödlich verunglückt ist. Er war im Ausland. Was hat er denn im Ausland gemacht? Und ja, wie lange war er im Ausland?
Ja, er ist ein sehr umtriebiger Kerl gewesen und hat eine Reise angetreten nach Kirgisistan in die Berge. Er war bergbegeistert und war alleine unterwegs. Und das war geplant für so 2 Monate. Und ein Monat war er schon dort und hat verschiedene Berge bestiegen und ist auf seinem Weg einem Hirten begegnet, der etwa so alt war wie er. Und
also das heißt jetzt, er war 19 Jahre alt, ja, glaube
genau.
ich, haben Sie gesagt.
Mhm, ja. Genau, war 19 Jahre alt, der Hirte 21 und sie sind ins Gespräch gekommen, recht rudimentär, weil das ja alles auf Russisch stattfindet. Und da hat der Severin den Hirten gefragt, ob er sich das sein Pferd ausleihen kann. Die sitzen 12 Stunden am Pferd und dirigieren im Hochgebirge die Herden und schützen sie auch vor Bären. Und er hat sich eben auf dieses Pferd setzen dürfen und ist damit losgeritten. Und aus einem unergründlichen Grund, den wissen wir, kennen wir nicht, ist das Pferd mit ihm durchgegangen. Und er ist in Schieflage geraten und hatte einen steigeisenfesten Bergschuh an, der sich leider im Steigbügel verhakt hat. Und so ist er mitgeschliffen worden und dabei ums Leben gekommen.
Also das ist schon eine sehr erschütternde Geschichte. Jetzt noch, bevor wir dann zu dem kommen, dass die Polizei vor der Türe stand. Ihr Sohn war ja auch zuvor noch ein halbes Jahr in Afrika. Das heißt, er hatte dort zwei Sozialprojekte in Angriff genommen, die, so finde ich jedenfalls, Sie können gerne sagen, wie die waren, wirklich auch ein Herz für andere von ihm zeigte und für andere. Also er war da schon auch auf der Suche. Was hat er dann gemacht so?
Ja, also er war in zwei Ländern, in Uganda und in Kenia, und hat einmal mit traumatisierten Kindern gearbeitet und einmal mit gehörlosen Kindern. Und gleichzeitig hat er an seinen freien Tagen immer, ist er eingetaucht in die dortige Welt zu den Einheimischen und hat denen geholfen im Straßenbau, im Hausbau, bei den Fischern am Acker. Und vieles mehr. Also er war ein sehr offener Kerl, auch sehr wissbegierig und auch bereit, ja, sich zu verschenken. Das hat mich tief berührt und das hat auch ihn sehr geprägt. Und er wollte eben in Kirgisistan die Berge und auch die Nomaden und das Leben der Nomaden kennenlernen und ist auch bei denen eingekehrt.
Also... Ja, also ich habe vorhin einen Fehler gesagt. Ich habe gesagt 2. Juni. Ich glaube, es war am 3. Juni,
ja,
pardon.
Das ist ja nicht
so entscheidend. Wollte ich korrigieren. Aber tatsächlich war es dann so, dass das ein ganz einschneidender Moment am 3. Juni für Sie in Ihrem Leben war. Ich meine, es ist schon wie angekündigt, die Polizei steht vor der Tür, es klingelt. Erstmal die Frage: Hatten Sie da irgendeine Vorahnung oder war das wirklich gar keine Vorahnung da?
Naja, Gott sei Dank war ich vom Himmel vorbereitet. Ich habe schon ein paar Tage davor Unruhe entwickelt und zum ersten Mal versucht, ihn auch selbst zu erreichen, wobei es mir klar war, dass ich ihn nicht erreichen werde. Aber ich war unruhig, weil ich schon zweimal dieses innere Bild hatte, so einen kurzen Moment, dass die Polizei vor meiner Tür steht und den Tod ankündigt. Und ich habe mich schon einen Monat vorher begonnen, mit dem Himmel auseinanderzusetzen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wieso. Es war einfach so und war schon dabei, ein Buch über den Himmel zu lesen. Und deswegen war ich, sage ich mal, ein Stück weit vorbereitet. Nichtsdestotrotz ist dieser Moment ein sehr einschneidender Moment, den man sicher nicht im Leben vergisst.
Das heißt, die Polizei stand vor der Tür und hat Ihnen gesagt, was passiert ist. Ja, ich meine, dass jemand dann im totalen Schock ist, das ist selbstverständlich. Können Sie das überhaupt, kann man das überhaupt in Worte fassen, was dann in Ihnen losgetreten wurde oder ja, was da bei Ihnen, in Ihnen, um Sie herum passiert ist? Oder?
Naja, das Erste, was ich gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist laut zu fluchen und mit den Füßen zu stampfen. Und dann braucht man so die ersten 2 Stunden, verbringt man damit, sich auf seinen eigenen Atem zu konzentrieren. Und und zu schauen, wie geht's meinen Kindern und wie geht's mir, und zu atmen.
Mhm.
Und dann kam sukzessive die Familie, und dann ist man Gott sei Dank durch Freunde und Familie auch ein Stück weit gehalten. Die Nacht wacht man und kann es nicht fassen, und das Herz wird eingepackt in Watte und es verschließt sich dann. Und es ist dann schön eingepackt und es kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus. Und das dauert dann so eine Zeit lang. Damit lebt man dann und funktioniert man ganz gut. Und irgendwann kommt es dann zu einem Prozess, wo das wieder auftaut, das Herz. Und dann beginnt, sage ich mal, einmal mehr der Prozess der Verarbeitung.
Mhm, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber Sie haben ja praktisch 3 Söhne, eine Tochter geboren. Waren diese anderen Kinder auch sozusagen gerade in der Zeit zu Hause oder waren sie weiter weg? Die haben ja auch dann ihren Bruder verloren.
Ja, also jedes Kind reagiert anders, und das ist sehr entscheidend zu wissen und damit umzugehen. Und es geht, die sind dann, haben Freunde einfach gleich gesehen. Der eine ist mit einem Freund in den Wald gegangen. Ich habe gesagt, alleine nicht in den Wald, aber in Begleitung in den Wald ist möglich. Die nächste verstummt und sitzt erstmal da und ja, wartet, ist da einfach, und der übernächste ist wütend und kann es nicht verstehen. Also es ist alles drinnen, und wichtig ist, dass man einander hält, dass man zusammensteht und dass alles sein darf und dass man einander trägt und Geduld entwickelt.
Und dass es auch nicht vergeistigt wird, nur, also Gott, das ist zu wenig. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Wir brauchen da, und das werden wir von Ihnen auch hören, was für Schritte Sie dann auch mit der Zeit gegangen sind. Sie haben ja dann, wie gesagt, Sie haben es schon geschildert, dieses Herz wie in Watte gepackt. Sie waren eigentlich, kann man das vielleicht so sagen, in Schockstarre, was ja ganz eine natürliche Reaktion ist, und keinem von uns wird es anders gehen. Wie ging das dann weiter? Also ich meine, wenn man jetzt da schaut, googelt, was Schock alles nur auf körperlicher Sicht alles schon in Gang setzt, dann dass nicht mehr ausreichend Blut und Sauerstoff da ist und zu einem Missverhältnis zwischen Sauerstoffangebot und Sauerstoffbedarf kommt und der Blutdruckabfall einsetzt. Und dann gibt's eben so Bewusstseinsstörungen, Bewusstseinsveränderungen, Unruhe, Nervosität, Angst, Verwirrtheit etc. Also das alleine ist schon ein Riesenpaket, schon alleine vom Körper. Wie haben da Ihre nächsten Wochen, Monate ausgeschaut?
Also ich habe dann festgestellt, dass ich Schmerzen entwickle. Und das war im Brustkorb und dann aber auch die linke Körperhälfte. Und damit konnte ich erstmal nicht so genau umgehen und es auch nicht so gut zuordnen. Und ich habe die ersten Wochen auch wirklich, da gab es, sage ich mal, Operationen am offenen Herzen in meinem Gebetsraum, da drückt sich der Schmerz raus und das tut so weh, dass man dann 1,5 Tage braucht, um sich zu erholen. Und ich habe einige von solchen, sage ich mal, Operationen in meinem Gebetsraum erlebt.
Also so haben Sie es empfunden, als Sie sozusagen zu Gott gegangen sind, um ihm den Schmerz hinzuhalten, oder?
Das ist einfach in dem Raum passiert. Mhm. Das ist einfach sich Zeit nehmen für sich selbst, ja, und Gott, mit Gott Schmerz leben. Und es war klar, dass sich der Schmerz irgendwann kanalisieren darf und muss. Und das war eine Form, damit hat es begonnen. Und dann ist es eben sehr auf die linke Körperhälfte übergegangen. Dann waren das nicht mehr so Operationen, so punktuell, sondern das war dann so eher so ein Dauerzustand. Und da habe ich dann angefangen, Körpertherapien in Anspruch zu nehmen. Und ich hatte so Punkte, wo ich gemerkt habe, boah, ich möchte nicht mehr weitergehen in meinem Leben. Es ist zu viel. Ich habe da so Momente gehabt, wo ich den Boden ein bisschen unter meinen Füßen verloren habe, gefühlt. Und das hat mich dann aufgerüttelt. Und da habe ich mir gesagt, damit bleibe ich nicht allein. Ich gehe in Psychotherapie. Ich rufe wieder meine Psychotherapeutin an und lass mich in diesen Punkten begleiten, damit das nicht Raum einnimmt. Mhm. Und so war das eine Kombination aus Gebet und Körpertherapie und Psychotherapie.
Mhm. Konnten Sie dann bei der Psychotherapie überhaupt das erste Mal drüber sprechen? Weil oft kann man über so tiefe Schmerzen ja erstmal gar nicht so, nicht jeder kann drüber gleich sprechen.
Also ich stelle bei mir fest, dass das Sprechen heilsam ist. Es ist eine Art und Form der Verarbeitung. Und ja, es kann nicht jeder und es ist auch eine Aufgabe, Worte dafür zu finden. Aber das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass je mehr ich drüber rede, und es wurde mir auch am Anfang einfach auch geraten, darüber zu reden, und ich habe gemerkt, es hilft mir. Und so versuche ich immer wieder regelmäßig darüber zu sprechen. Und klar, ist es auch eine Entwicklung, dass man Worte findet, ja. Es ist ja auch so, dass bei so einer tiefen Erschütterung der Schmerz nicht nur über den Severin sich ausdrückt, sondern auch andere Themen des Lebens bei so tiefer Erschütterung mit hervorkommen. Und es ist dann die Aufgabe, den Schmerz zu sortieren, zu ordnen und die Themen sukzessive anzuschauen.
Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Wie Gott meinen Schmerz vergoldet hat, das ist heute bei uns bei den Lebenslinien in der Lebenshilfe Thema. Denn im Juni letzten Jahres musste Melanie Oetting erfahren, dass ihr Sohn tödlich verunglückt ist. Wir sprechen darüber, wie Gott ihr dann auch hilfreich zur Seite gestanden ist, beziehungsweise wie sie auch in diesem Schmerz Gott gesucht hat. Wir haben gehört, sie hat auch verschiedene Therapien gemacht, Körpertherapie, Psychotherapie. Jetzt ist meine Frage auch an Sie, Frau Oetting. Vergebung ist ja auch immer so ein Thema. Ich meine, boah, ich glaube, ich wäre sauer auch zeitlang auf Gott. Wenn mir sowas passieren würde, würde ich wahrscheinlich auch, ja, ich weiß nicht, ob das bei jedem ist, aber es wäre nur natürlich zu fragen, boah, warum ist das passiert? Warum kannst du das zulassen, Gott? War da das Thema für Sie, auch Gott zu vergeben, dass er das überhaupt zugelassen hat, ein Thema?
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass das bei mir nicht im Vordergrund war, weil ich mir ganz klar war auf die Frage, warum werde ich keine Antwort bekommen. Und ich habe Klagezeiten gelebt, ja, und ich werde sie auch weiterhin leben, wo ich diesen Schmerz und wirklich vor Gott bringe. Und ich bin so dankbar, dass wir Christen die Möglichkeit haben, die Klage Gott zu bringen. Und ich habe das jeden Tag im Advent geklagt. Und je konkreter wir klagen, desto hilfreicher ist es. Und nach dieser Klagezeit dann immer gleich auch noch das Licht Gottes empfangen, ist wirklich sehr hilfreich. Und da habe ich viel, viel Liebe und Umarmung von Gott erfahren und viel Trost.
Vielleicht jemand, der das nicht kennt, Licht Gottes empfangen, können Sie das so ein bisschen ausdrücken, wie man denn das Licht Gottes empfängt? Wie haben Sie das jetzt vielleicht auch ganz konkret gemacht? Haben Sie da eine eigene ja, eine was Eigenes entwickelt oder kam das einfach so aus Ihrem Herzen raus oder wie wurden Sie da hingeführt?
Na, ich sag Gott ganz einfach, hier bin ich. Was möchtest du mir anstatt der Klage sagen, geben, was darf ich empfangen? Stattdessen. Und das ist wunderschön. Also es war nicht so die Frage, warum von mir da drinnen, sondern meine Frage war dann eigentlich sofort, Herr, was willst du mir sagen? Und wie möchtest du diesen unendlichen Schmerz vergolden? Du hast mir schon das letzte Mal meinen Schmerz vergoldet. Dieser Schmerz ist viel, viel größer. Was hast du vor? Ich höre, ich erwarte, damit das für mich tragbar ist. Und da habe ich dann relativ schnell im Gebet gehört, dass eine Bewegung der Jugend entstehen soll. Und ich war so erstaunt. Und es hat mir jetzt noch nicht so viel gesagt. Was heißt das? Wie schaut das aus? Und dann sind Dinge in meinem Haus passiert, die habe ich nicht organisiert. Und die sind einfach passiert. Ich habe eine heilige Messe in meinem Garten organisiert. Und da waren plötzlich 30 junge Jugendliche, Freunde meines Sohnes, die mit uns heilige Messe feiern wollten und die sich ja sonst, glaube ich, nicht jetzt immer in die Messe gehen. Und das hat mich tief berührt und das war eine große Überraschung für mich. Und in dieser Zeit zwischen Tod und Beerdigung sind so unglaublich viele junge Menschen bei mir ein- und ausgegangen, Tag und Nacht. Und
Vielleicht muss ich da nochmal kurz einhaken, weil es ist ja so, ich meine, Ihr Sohn war ja im Ausland. Wie lange hat es denn überhaupt gedauert, dass man überhaupt eine Beerdigung andenken konnte? Das ist ja vielleicht auch noch ein Punkt, diese Zeit des Wartens, diese ganz vielen Dinge, die eben nicht vorsehbar waren.
Ja, es hat circa eine Woche gebraucht, bis sein Leichnam Deutschland erreicht hat. Das war natürlich lang. Und das war aber auch eine große Freude und Erleichterung, dass er nach Hause zurückgekehrt ist und wir ihn auch nochmal anschauen konnten, uns wirklich auch verabschieden konnten. Und
also das war möglich.
Ja. Mhm. Und die Beerdigung hat dann 3 Wochen später konnte sie stattfinden. Die Staatsanwaltschaft musste den Leichnam noch freigeben. Das war dann auch noch so ein Punkt.
Mhm. Und in dieser Zeit sind dann die jungen Leute immer, diese vielen Wochen sozusagen.
Ja. Sind bei mir ein- und ausgegangen und ich habe ihnen immer einen Spezikasten in das Zimmer vom Severin gestellt und sie konnten dort sein und sprechen und trauern und aber auch feiern und sind auch bei uns mit dem Essen versorgt worden. Und da habe ich gemerkt, wie sehr die Jugend auf der Suche ist, wie dankbar sie sind, dass sie nicht alleine sind mit ihrem Schmerz. Und das hat mich dann dazu gebracht, dieses neue Format von Family Homes, was sich Young Homes nennt, ins Leben zu rufen.
Also dieses neue Format existiert schon, also im Fundament.
Ja.
Aber was heißt es jetzt ganz konkret? Wie weit sind da sozusagen schon die jungen Leute mit am Start?
Ich möchte noch vorwegnehmen, dass ich all meine Tränen, all meinen Schmerz geistig hinein investiert habe und gesagt habe, Gott, nimm das, nimm meine Tränen, nimm meinen Schmerz, damit das geboren wird. Und es ist so, es ist eine Plattform für junge Christen, die wir auf unsere Homepage aufnehmen, die Gott schon mal in ihrem Leben persönlich erfahren haben, im Alter von ungefähr 18 bis 35.
Aber gehen Sie da auf die jungen Leute zu? Ja. Aber wie gehen Sie auf der Plattform sozusagen auf sie zu? Weil das ist ja alles online.
Ja, also ich lerne die erstmal persönlich kennen oder sie melden sich bei mir. Man lernt sich kennen, man schaut, wie stehen sie im Glauben? Und die sind dann eben bereit, mit einem Foto online zu gehen. Ja, und zum Anker zu werden, da wo sie wohnen, für junge Menschen, die in ihre Region kommen. Weil die Jungen sind ja unglaublich viel unterwegs, ziehen um, gehen zum Studieren. Und die große Schwierigkeit ist, wie finde ich jemanden, der auch glaubt? wo weiß ich, wo ein guter Gottesdienst ist? Wen gibt's irgendjemand, der bereit ist, mal mit mir einen Kaffee zu trinken und mich über den Glauben auch auszutauschen? Vielleicht braucht der ein oder andere auch einfach mal ein Gespräch über Gott, weil er vielleicht Sehnsucht hat, aber nicht weiß, wie mache ich das? Oder vielleicht gibt's auch jemanden, der hat noch nie von Gott gehört und bekommt so Ankerpunkte an verschiedenen Orten in der Welt, um Kontakt zu bekommen, um nicht so allein zu sein.
Wenn Sie jetzt gesagt haben, Ankerpunkte, sind es dann die Jugendlichen, mit denen Sie dann schon länger in Kontakt stehen, also diese Pfeiler, diese Anker, zum Beispiel jetzt von den Freunden von Severin, die, mit denen Sie in Kontakt getreten sind die letzten Monate, die vielleicht auch offen waren für den Glauben, die sind sozusagen dann eingesetzt als Ankerpunkte, oder wie muss man das verstehen, Ankerpunkte?
Ja, genau, also bis jetzt ist da sind 5 junge Menschen online, ein Freund von Severin, eine Cousine zweiten Grades von Severin, ein Ehepaar, das sind einfach Kinder von einer Familie aus dem Netzwerk, die das einfach angesprochen haben. Und die letzte ist eine Journalistin von IDEA, die mich interviewt hat, die davon gehört hat, die das begeistert hat und die gesagt hat, ich möchte auch mitmachen. Und so, sage ich mal, kommen da Menschen zusammen, die wir ansprechen, die davon hören, die dafür ein Herz entwickeln und die bereit sind, für Menschen, junge Menschen auf der Suche Anker zu werden. Und wir hoffen natürlich, dass das wächst und so eine Community für Junge entsteht.
Und ist da der, also der, sagen wir mal so, haben sich schon mehrere Jugendliche an die Ankerpunkte, haben sie sich da schon hingewandt? Beziehungsweise gibt es dann auch solche Treffen, wo sie sich untereinander noch connecten? Zum Beispiel Sie mit den Jugendlichen oder ein größeres Event oder kleinere Events. Wie muss man sich das ganz praktisch vorstellen, sozusagen?
Ja, das ist total schön. Also es ist ja alles ganz, ganz frisch und neu und dann ist es immer ein Abenteuer. Also ein Young Home ist schon kontaktiert worden. Das ist natürlich eine große Freude. Und ich habe zum Beispiel Anfang der Woche mit den Young Homes einen Zoom-Call abgehalten und habe sie gefragt, was braucht ihr? Was können wir für euch tun? Was macht euch Spaß? Wie organisieren wir euch? Und ich sage mal, ich investiere da meine Zeit und mein Herz und bin jetzt mal auf Erkundungstour innerlich. Gott, was hast du vor? Was sagen die Jungen und was stellen wir auf die Beine? Und was uns in diesem Call auch klar geworden ist, wir wollen ein Wochenende uns treffen, mindestens einmal im Jahr und uns zusammenschließen und wir wollen uns auch immer wieder online treffen. Ja, aber das ist jetzt alles ganz neu und einfach ein Weg, den wir beginnen. Und natürlich geht es mir darum, dass wir auch für sie da sind und dass sie inspiriert werden und auch in ihrem Glauben nicht allein gelassen werden. Ja, es kam gleich zur Sprache jetzt auch im ersten Call, ja, wie schwer es ist, den Glauben zu leben, wenn vielleicht nicht eine Gemeinde direkt um die Ecke ist, die einen begeistert. Ja, und man ist ja dann doch oft, ja, geprüft, im Alltag, wie lebe ich den Glauben und wie verliere ich ihn auch nicht? Und sie da auch an die Hand zu nehmen.
Jetzt eine ganz praktische Frage auch für junge Leute, die vielleicht zuhören oder für einen Elternteil oder irgendjemand, der vielleicht junge Leute kennt, die da Interesse haben könnten. Wie läuft es jetzt ganz konkret? Da gibt es einen Jugendlicher oder jemand, der einen kennt, der möchte Kontakt aufnehmen mit Young Family.
Young Homes.
Young Homes, sorry. Jetzt der Family Home Young Homes. Das ist ja ein Projekt innerhalb von Family Homes. Yeah. Wie geht das? Also geht er da, googelt er einfach Family Homes und findet dann eben diese Connection oder diesen Kontakt?
Genau, das ist der direkteste Weg. Aber ich denke mal, auch wenn er schon Young Homes eingeht, gibt, kommt er dann auf unsere Webseite und dann wäre es doch mal sinnvoll, das durchzulesen, was dort steht. Und dann ist da eine Kontaktmöglichkeit und dann geht diese E-Mail an mich und dann kommen wir in Verbindung und dann schauen wir, was sich entwickeln darf.
Ja, das sagt Frau Oetting. Sie ist Gründerin von Family Home und Young Homes. Wir haben jetzt in ihrer Lebenslinie gehört, wie Gott ihren Schmerz immer mehr angefangen hat zu vergolden. Und nach der Pause geht es weiter. Wir steigen nochmals in die Tiefe. Es ist vielleicht auch für Sie, für den einen oder andere, kann das eine große Hilfestellung sein. Bleiben Sie dran.
I lift up my eyes to the hills, from whence comes my help.
Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben, hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Wie Gott meinen Schmerz vergoldet hat, darüber haben wir gesprochen mit Melanie Oetting und sind immer noch im Gespräch mit der Gründerin von Family Homes. Ja, wir haben gehört, dass diese erste Schmerzvergoldung zum Family Homes geführt hat. Die zweite Schmerzvergoldung hat innerhalb diesem Netzwerk zu einem anderen Projekt für die Jugend hat es geführt und wir haben von ihr gehört, dass auch schon in der ersten Messe für den Severin schon 30 junge Leute im Garten von Frau Oetting gestanden sind. Und jetzt wollen wir noch mal tiefer gehen in dieses Hauptthema Schmerzvergoldung. Wie muss man sich das vorstellen? Sie hatten schon einiges erwähnt. Sie haben natürlich Körpertherapie gemacht. Sie haben Psychotherapie gemacht. Sie sind mit ihrem Schmerz zu Gott gegangen und haben sich da auch ganz persönlich führen lassen.
Ja, ich möchte noch mal einfach hervorheben, dass wir durch den Glauben einen großen Schatz bekommen, dass Gott in unserem Leid und Schmerz gegenwärtig ist. Dass unser Leid und Schmerz nicht umsonst ist und dass wenn wir durch unseren Schmerz mit Gott gehen, wir eine Auferstehung erwarten dürfen. Und das sind drei sehr zentrale Punkte, die ich, sage ich mal, gelernt habe wahrzunehmen und damit zu leben und vor Gott zu sein. Und es sind unglaubliche Schätze. Und jeder Punkt für sich ist eine Reise. Und immer wieder daran festzuhalten, dass Gott da ist, dass er mitleidet, dass ich nicht alleine bin in meinem Schmerz, dass ich anfange, den Schmerz zu umarmen, dass er sein darf, dass es nicht darum geht, ihn nur wegzudrücken und möglichst schnell loszuwerden, sondern ihn zu umarmen und vielleicht ihn auch sprechen zu lassen. Was hast du mir zu sagen? Und dann immer wieder Gott einzuladen in diese Momente der Stille, der Gegenwart, in Gottes Gegenwart sein, da zu sein und wahrzunehmen. Und ich habe, sage ich mal, auch so sehr, ich war so im Schmerz und auch so dann im Unvermögen, jetzt Leistung zu bringen. Und ich habe dann einfach auch immer Gott gesagt, schau, hier bin ich. Was darf ich mir von dir heute erwarten? Und eine Erwartungshaltung habe ich gelernt oder lerne ich auch immer noch zu entwickeln. Herr, du kommst doch in allem uns entgegen. Du bist doch bereit, unsere Last zu tragen. Das sagt dein Wort. Du bist doch der Trost der Betrübten. Du bist doch in allem gegenwärtig. Was darf ich mir heute von dir erwarten? und dann das zu empfangen und offen zu sein, offen zu bleiben für das, was Gott vorbereitet hat. Und ich sag mal, das ist wirklich ein Privileg, was wir Christen haben. Und es berührt mich. Wissen Sie, ich sitze in einer Trauergruppe von verwaisten Eltern und ich sehe, wie sehr Menschen ohne Gott so einen Schmerz kaum tragen können. Und das über Jahre. Und ich sag Gott im Himmel, danke, dass du da bist und dass du mir hilfst, diesen Schmerz zu tragen. Und ich nehme dich auch in Anspruch. Mhm. Und das ist ein unendlicher Schatz. Und ich hoffe, dass Sie, wenn Sie von Schmerzen, mit Schmerzen leben müssen, vielleicht Tag ein, Tag aus, auch in diesen Prozess mit einsteigen können.
Ja, Sie haben auch davon gesprochen. Ein Punkt war ja auch das Klagen. Sie haben gesagt, Sie machen das immer wieder. Zeitlang haben Sie das eine richtig lange Phase gemacht. Ich glaube, den ganzen Advent über haben Sie ja zeitlang wirklich jeden Tag länger geklagt. Das erinnert natürlich auch an die Klagemauer in Jerusalem, wo die Jugend wirklich klagen. Ich saß da auch mal 3 Stunden. Ich konnte da nicht weggehen. Es war so ein Friede. Leute haben doch ganz laut geweint, Schluchz geklagt vor dieser Klagemauer. Also es ist einfach wirklich dieses Herz ausschütten vor Gott, dass sie auch sagen, was sie immer wieder tun. Wie lange hat es jetzt bei Ihnen gedauert? Ich meine, Sie sind jetzt vielleicht, jeder ist anders, haben Sie gesagt. Mit jedem geht Gott einen anderen Weg, aber wie lange haben Sie jetzt gebraucht zu sagen, wo Sie sagen, Herr, ja, du darfst meinen Schmerz, mein Herz, meinen Schmerz vergolden? Wie würden Sie das beschreiben? Also jetzt haben wir noch nicht einmal ein Jahr. Der 3. Juni ist, der kommt ja erst in ein paar Monaten, also er ist noch nicht da. Jetzt haben wir Ostermontag. Mhm. Sie haben sozusagen die Ostermontagsstrahlen der Auferstehung schon an sich ranlassen. Aber ja, wie lange hat das bei Ihnen gedauert?
Also erstmal möchte ich sagen, ich bin immer noch dabei. Und Gott sei Dank. Und hat alles seine Zeit. Und ich sage mal, bei mir hat es ein halbes Jahr jetzt gedauert, dass ich sage, jetzt bin ich so weit, dass ich wieder arbeiten gut kann und auch wirklich schon auch Tage wieder habe, wo ich Freude spüre und wo das Leben da ist und wo ich sage mal die Trauer jetzt punktuell und ist, aber nicht so ein Dauerbrenner. Und ich möchte schon sagen, dass ich in diesem ersten halben Jahr nichts anderes getan habe, als zu trauern und diesen Schmerz zu verarbeiten und ich wirklich mich sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe.
Was ja auch wichtig ist, weil sonst ja, das geht ja nicht. Sie haben ja gesagt,
wegdrücken. Genau, aber es hat nicht jeder die Zeit und die Kraft und die Energie, so viel und so intensiv das zu leben. Ja, manche brauchen da mehr Freiraum, sage ich mal. Und ich war da sehr, sehr intensiv bei der Sache. Und was ich auch noch betonen möchte, ist, ich habe mich gleichzeitig angefangen, wirklich weiterhin mit dem Himmel auseinanderzusetzen. Weil wir Christen haben wieder ein großes Geschenk, das mit dem Tod, das nicht zu Ende ist, sondern es erstmal richtig losgeht. Und dass der Himmel auf uns wartet. Und ja, was ist denn der Himmel? Ja, wo ist denn der Himmel? Ja, wie schaut's denn da aus? Und ist da der Severin? Und diese Fragen, die treiben mich richtig an, sage ich mal, mich auch mit gleichzeitig mit dem Himmel und dieser Perspektive, die uns geschenkt ist, auseinanderzusetzen und Gott Fragen zu stellen. Mhm. Und in der Heiligen Schrift zu lesen, was sagt sie über den Himmel? Ja, und das ist auch ein, sage ich mal, ein Schatz, den wir haben. Und der Himmel ist uns geschenkt, das sagt auch die Heilige Schrift. Nicht, dass er weit weg ist, sondern der Himmel wirkt auf die Erde und die Erde wirkt auf den Himmel. Weil unsere Gebete sind auch nicht verloren und gehen ins Nichts. Und dieser Zusammenhang, dieses Zusammenspiel auch in der Tiefe zu erkunden, da bin ich auch auf dieser Reise, befinde ich mich, und sie bringt mich zum Staunen. Mhm. Und das möchte ich auch noch Ihnen allen mitgeben. Den Himmel, diese Perspektive nach dem Tod, die uns geschenkt ist, zu erkunden.
Und das ist vielleicht auch etwas, wo Sie gesagt haben, Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, ja, Ziel ist ein schmerzfreier Zustand bei Ihnen. Kann eben genau diese Betrachtung, dieses Beschäftigen mit dem Tröstergeist, dieses Beschäftigen mit einer Realität des Himmels, die eben Realität ist und Zukunft ist, kann das helfen, schneller, auch besser, einfach in einen schmerzfreieren Zustand zu kommen? Ich denke, das wird nie ganz schmerzfrei. Wir sind hier auf Erden, wir werden unsere Liebsten immer vermissen. Aber kann das eben vielleicht auch ein ganz großer, ja, ein großer Punkt sein, da besser hineinzukommen? Oder Sie haben gesagt, das Wort Gottes zu betrachten.
Also ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Und mich, wenn ich ehrlich bin, mich fasziniert diese Reise. Und ich bin erst ganz, ganz am Anfang. Aber ich weiß, dass ich noch Sehnsucht habe, viel Verständnis zu entwickeln und auch einfach Gottes Geist der Weisheit und der Erkenntnis erhoffe ich mir, dass ich diese Dimension des Himmels begreife und ergreife und das dann auch mein Leben verändert und auch mein Glaubensleben verändert. Und dass ich mit dieser Perspektive und Realität gerne leben möchte. Und es erwartet uns alle, der Tod und die Auferstehung. Und das ist von uns allen das Ziel des Lebens, oder dürfte es, sollte es sein. Und dann ist es doch wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und es auf unser Leben sich auswirkt. Und das ist sicher ein gutes Thema zum Beschäftigen. Besser als ja ein Gehen ins Nichts.
Und der Tod hat nicht das letzte Wort sozusagen. Sie haben es ja selber schon gesagt. Vielleicht auch so der Bogen hin zur Verheißung bei der Himmelfahrt, dass Jesus eben gesagt hat, und der Heilige Geist, also dass der Tröster Geist in unsere Herzen gesandt wird. Ja. Diese Verheißung, was bedeutet für Sie das ganz konkret in Ihrem Leben? Sie hatten auch was gesagt, dass Sie auch gerne Wunder erwarten. Was meinen Sie damit?
Ich wollte schon sagen, also ich erhoffe mir durch dieses Ereignis in meinem Leben, dass sich mein Lebensstil ändert, und dass ich habe Gott gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr so weiter rudern wie bisher. Ich steige aus diesem Boot und ich erwarte deine Wunder. Das heißt, ich möchte dein machtvolles, kraftvolles Eingreifen in meinem persönlichen Leben erfahren. Das erfährt man, wenn man Gott ganz konkrete Fragen stellt und sich eine Antwort erwartet. Wenn man nicht mehr weiter weiß, sagt Gott, wie kann es weitergehen, und es sich vielleicht Wege eröffnen, die man sich nie ausgedacht hat. Dass man Menschen trifft, plötzlich, die einem weiterhelfen und die vorher noch nicht im Leben waren. Dass man Erkenntnisse durch Studieren der Heiligen Schrift bekommt, die einen einfach Sicherheit und Geborgenheit geben. Also die Sprache Gottes ist sehr, sehr vielfältig. Es ist an uns, ihn hineinzulassen, Erwartungen zu haben, Fragen zu stellen und sein Eingreifen und seine Treue und seine Liebe zu empfangen.
Ja, das sagt Melanie Oetting. Sie ist Gründerin von Family Homes und auch jetzt Young Homes. Ganz konkret von jungen Menschen, gibt es da einfach auch vielleicht ein Zeugnis, das Sie uns so noch mitgeben können?
Naja, ich finde, das größte Zeugnis ist, dass junge Menschen bereit sind, ein Zeichen zu setzen, dass Christus in ihrem Leben wirken darf, dass sie eine Beziehung mit ihm leben und dass sie bereit sind, für andere Menschen Ansprechperson zu sein. Das ist doch das größte Zeugnis überhaupt. Das macht mich glücklich. Das ist ein ganz großes Geschenk, wenn junge Menschen sich positionieren. Es ist so schwer heutzutage, sich zu positionieren. Es darf doch alles sein und eben auch nichts. Und wenn es Menschen gibt mit Format und Position, die sich dann noch outen, das ist doch ein Riesengeschenk.
Das sind wunderbare Abschlussworte. Auch Viktor Frankl sagt, hat ja die Logotherapie begründet und auch er hat diesen Gedanken von Opfer zum Gestalter. Und das haben Sie tatsächlich jetzt durch den Heiligen Geist auch in Ihrem Leben versucht, dass es weitergehen kann, auch in schweren Schicksalsschlägen. Ja, vielen Dank, Frau Oetting, dass Sie hier bei uns im Studio waren und uns wirklich Einblick gegeben haben in Ihren Schmerz, aber vor allem auch Ihrer Offenheit des Herzens und auch wie Gott in Ihrem Leben Ihr Herz formen darf. Ja, und auch morgen gibt's wieder eine Lebenshilfesendung. Sie können gerne mit dabei sein. Schalten Sie ein um 10 Uhr. Es geht um Erfahrungen einer Mutter im Umgang mit besonderen Kindern, Asperger, Autismus. Referentin ist Regula Havener, Pastorin und Mutter von einem Kind mit Asperger-Syndrom. Ja, so bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie bei uns im Studio waren und wünschen Ihnen wirklich noch ganz viel Kraft und ganz viel Segen auch. Ja, in dieser Abenteuerreise, die Sie jetzt angefangen haben, durch das neue Projekt, Severin, und ich glaube, das haben Sie schon bezeugt, dass Sie auch mit ihm, vielleicht noch ein Satz dazu, auch trotzdem in Verbindung stehen. Wie lebendig ist Severin heute noch zum Abschluss in Ihrem Leben?
Ach, das ist so ein Geschenk, weil am Anfang war ich nur abgeschnitten und jetzt habe ich wieder Verbindung oder lerne Verbindung. Darf sie erleben in ganz speziellen Momenten. Und meistens sehe ich sein fröhliches Gesicht. Und ja, er ist ganz gegenwärtig. Und ich gebe ihm auch ein paar Aufgaben jetzt, wenn ich an seinem Grab stehe und sage, misch dich da ein, misch dich dort an. Du bist doch jetzt vor dem Thron und betest an. Und so ist es auch ein Geschenk.
Auf jeden Fall. Danke, dass Sie da waren. Und so wünsche ich jedem von uns, jedem, der zuhört, einen Lichtstrahl dieser Vergoldung des Schmerzes, einen Lichtstrahl der Auferstehung des Ostermontags. Alles Liebe, Gottes Segen, Christine Hein-Mosbrucker.
Vielen Dank.